Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über internationale Friedensarbeit.
Wir hatten die letzte Folge mit Professor Dr. Deitelhoff zu dem großen Thema der Weltordnungskrisen uns unterhalten. Das Thema beschäftigt uns weiterhin.
Und diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt sprechen wir heute mit Irene Mukasa-Erben und Anja Petz, die beide die Sprecherinnen des Konsortiums Ziviler Friedensdienst sind. Also heute weniger aus der Forschung, sondern mehr aus der praktischen Friedensarbeit. Aber wir behalten den Blick auf das große Ganze bei.
Ja, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Bevor wir in die große Diskussion über die Zustände der Welt und wie ist die Friedensarbeit dazu aufgestellt kommen, nochmal ein kurzer Rückschritt. Konsortium haben wir öfter schon mal in unseren Folgen erwähnt, Konsortium des Zivilen Friedensdienstes. Könnt ihr uns in ein, zwei Sätzen nochmal einen Überblick verschaffen? Was ist das Konsortium? Was macht ihr dort? Irene.
Ja, danke schön. Das Konsortium Ziviler Friedensdienst. Der Zivile Friedensdienst wird umgesetzt von 9 Trägerorganisationen und die haben sich zusammengeschlossen im Konsortium, um gemeinsam den Zivilen Friedensdienst zu gestalten, umzusetzen und auch gemeinsam weiterzubringen. Zusätzlich zum Konsortium gibt es noch das Gemeinschaftswerk. Das ist dann die Gemeinschaft der Träger inklusive dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, wo wir gemeinsam dann uns darauf verständigen, wie das Portfolio des Zivilen Friedensdienstes sich weiterentwickelt, uns mit Themen wie jetzt ganz aktuell der Evaluation des Zivilen Friedensdienstes beschäftigen und derartigen Dingen.
Ich habe ganz vergessen zu sagen, ihr seid ja beide nicht nur aktuell genau die Sprecherin, was ja rotiert, sondern ihr steht ja auch für 2 dieser 9 Trägerorganisationen. Irene, du bist die Leitung des ZFD-Programms bei Agiamondo und Anja ist Geschäftsführung bei Curve Vustro.
Genau.
Das noch als Nachtrag.
Genau, Anja, möchtest du auch noch was ergänzen oder eine andere Perspektive einnehmen?
Nee, sehr gerne. Ich würde noch mal das Gemeinschaftswerk kurz hervorheben, weil es wirklich eine Besonderheit ist. Der Zivile Friedensdienst ist ja ein Programm überwiegend der Zivilgesellschaft, ist ja auch entstanden aus Lobbybemühungen, vor allen Dingen der friedensbewegten Szene. Und Gemeinschaftswerk bedeutet eben ein gewisses Maß an gemeinsamer Steuerung mit dem Zuschussgeber, dem BMZ. Das heißt, die kommen teilweise zu unseren Sitzungen und wir besprechen wichtige Dinge ganz direkt. Das gibt es nicht so häufig in der Förderlandschaft und das ermöglicht nochmal eine ganz andere Durchlässigkeit, auch, ich sag mal, von Themen in das Ministerium hinein und ich würde auch sagen, macht das Programm deutlich besser und näher an den Bedarfen der Träger und letztendlich natürlich der Partnerorganisationen um Zielgruppen, um die es ja geht, dadurch, dass es da so einen kurzen Draht gibt.
Und wichtige Dinge heißt sowohl organisatorische Rahmenbedingungen als auch jetzt große inhaltliche Leitlinien.
Genau, es geht um gemeinsam darum, wo wollen wir hin mit dem Zivilen Friedensdienst, was ist uns wichtig, auch wie wollen wir uns in der Öffentlichkeit positionieren. Da gibt es natürlich die Hoheit, sage ich mal, der Träger, aber eben auch ein gemeinsames Interesse natürlich mit dem BMZ, das auch mit diesem Programm nach außen gehen möchte.
Und das heißt, ihr könnt aber auch direkt aus dem Feld manchmal zurückspiegeln, das sind jetzt ganz konkrete Friedensbedarfe, die vielleicht vorher gar nicht so gesehen worden sind.
Das geht auch. Wir werden zum Beispiel auch manchmal eingeladen zu Runden, die im BMZ stattfinden. Generell hat eine Entwicklung dort stattgefunden, würde ich sagen, Zivilgesellschaft mehr einzubeziehen. Ich war zum Beispiel mal an einem Rundtisch zum Wiederaufbau Ukraine, an dem auch die damalige Ministerin Svenja Schulze teilgenommen hat für mehrere Stunden. Und das ist dann ein ganz direkter Kanal, der eben auch dadurch entsteht, dass es diese enge Zusammenarbeit gibt. und wir dann auch bekannt sind, wenn es darum geht, solche Runden zusammenzustellen.
Wir sprechen ja heute über Friedensarbeit in Zeiten von Aufrüstung, Weltordnungskrisen, schwierigen Zeiten. Und vielleicht fangen wir mal, Frieden ist ja so ein großes Wort, ganz klassisch damit an, was ist denn Frieden für euch beziehungsweise für den zivilen Friedensdienst? Wie definiert ihr das?
Ja, der zivile Friedensdienst setzt an einem relativ weiten Friedensbegriff an. Man könnte das auch den positiven Frieden oder den gerechten Frieden nennen. In Traditionen von Galtung und anderen Friedensforschern, wo es darum geht, dass Frieden sehr viel mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt. Frieden ist mehr als ein Waffenstillstand. Frieden ist eine Grundlage für eine gerechte Gesellschaft. Also da geht es viel auch um soziale Gerechtigkeit, Menschenrechtsfragen, aber auch Demokratieförderung. Es geht auch darum, dass Frieden nachhaltig sein muss. Also Frieden muss Schutz vor Gewalt bieten und ein System bieten, das nachhaltig ist und Stabilität bietet. Und da kann man an vielen Stellen anknüpfen und da setzen auch Friedensprojekte an unterschiedlichen Stellen an. Der Fokus ist wirklich immer auf dieses Frieden fördern, Umgang mit Konflikt so stärken, Friedensfähigkeit so stärken, dass Gewalt verhindert werden kann.
Ich würde da vielleicht gleich anschließen, in dem Sinne, Frieden ist nicht statisch, sondern Frieden ist ein Prozess. Ja, auch im Frieden gibt es Konflikte in Gesellschaften, die gibt es immer, wenn unterschiedliche Menschen zusammenleben. Sie werden nur anders bearbeitet. Friedensfähigkeit wäre die Fähigkeit, mit Interessengegensätzen umzugehen, ohne Gewalt anzuwenden. Und euer Titel bringt es ja auch schön auf den Punkt, jetzt mal ganz friedlich, sagt ihr. Da haben wir natürlich immer auch zu tun mit auch so einem umgangssprachlichen Friedensbegriff von so Frieden, jetzt aber mal Ruhe hier. Frieden ist, wenn jetzt Harmonie ist, keine Konflikte und niemand irgendwie laut wird. Und da würden wir sagen, das ist auch irreführend, weil das ist manchmal sogar fast schädlich, weil dann wichtige Interessen, die zur Sprache kommen müssen, zum Beispiel von Minderheiten, dann auch unter den Tisch gekehrt werden zum Beispiel. Und Frieden bedeutet, auf Gewalt zu verzichten, keine Gewalt, aber es kann bedeuten, auch mal laut und klar Dinge auszusprechen und einzufordern, Veränderungen zum Beispiel. Das finde ich immer ganz wichtig, um diesem intuitiven...
Ja, Frieden bedeutet nicht Friedhofsruhe, ne?
Nee, genau.
Und habt ihr den Eindruck, dass sich der Friedensbegriff im öffentlichen Diskurs gerade verändert oder verändert hat schon?
Frieden ist ja immer auch ein politisierter und umstrittener Begriff und der wird von vielen verwendet und unterschiedliche Dinge werden damit gemeint.
Und Frieden ist ja auch ein Grundbedarf von vielen Menschen. Das ist ein Grundbedürfnis. Also das kann auch genutzt werden und wird auch im politischen Raum für unterschiedliche Dinge genutzt, dieser Wunsch nach Frieden. Und da sind wir natürlich in einer polarisierten Gesellschaft, sich polarisierenden Gesellschaft auch an einem Punkt, wo der Friedensbegriff sehr unterschiedlich genutzt wird.
Ja, also.
Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Die Aufnahme stammt bereits vom 17. Dezember 2025.
Ich bin so ein bisschen gerade unter dem Eindruck. Also ich bin ja in Kolumbien und heute kommt die Nachricht, Trump blockiert irgendwie die Häfen zu Venezuela. Es steht die große Frage im Raum, wird da jetzt ein Regime-Change durchgeführt? Ziemlich gewaltvoll. Ich meine, auf andere Konflikte der Welt will ich gar nicht eingehen. Aber und gleichzeitig generiert sich diese Person als der bestmögliche Empfänger für den Friedensnobelpreis. Ja, also klar ist da irgendwie eine politische Dimension drin. Und wo ich natürlich mit meinem Friedensverständnis sage, so, nee, gehe ich überhaupt nicht d'accord. Ja. Und ich sehe es ja nur aus der Ferne, ja, aber ich sehe auch, Frieden wird gerade in Europa und Deutschland speziell immer mit diesem Sicherheitscharakter jetzt verbunden, ja. Und es ist auch, es kann ein Teil sein, aber ich finde, er nimmt aus meiner Perspektive jetzt so einen ganz großen Wert, der zu Lasten eigentlich von vielen anderen Sachen geht, die ihr gerade erwähnt habt.
Zunächst wird ja überhaupt erstmal sehr viel mehr wieder über Frieden gesprochen, weil auch mehr über Krieg gesprochen wird, als das vielleicht vor 10 Jahren der Fall war, ist mein Eindruck. Vielleicht, das wäre dann eine Frage an euch, habt ihr das Gefühl, dass ihr euch da auch wo Krieg so präsent ist, mit eurem Friedensverständnis oder mit eurem Ansatz in der Friedensarbeit zunehmend rechtfertigen müsst für das, was ihr tut?
Ich würde erstmal sagen, also wir müssen tatsächlich unser Verständnis von Frieden eigentlich immer erklären, weil es eben ein bisschen mehr und umfassender ist als der umgangssprachliche Gebrauch und irgendwie so ein intuitives Verständnis von Gewalt hat irgendwie eine ganz direkte Wirkung und bei Frieden, Friedensprozessen, gewaltfreier Konfliktbearbeitung ist das viel schwerer zu fassen. Und wir haben mit dem sogenannten Präventionsparadox eben auch zu tun. Wenn wir erfolgreich Dinge verhindern, kann man da schwer plakative Nachrichten draus machen. Und wenn gerade so nah an uns, an zu Hause, jetzt wie in der Ukraine, ein solcher Angriff stattfindet, dann, das ist vielleicht auch eine historische, also es war historisch lange nicht so in Deutschland, dann gibt es ein ganz anderes, ganz direktes Bedrohungsgefühl, das was macht mit Menschen. Unsere Wahrnehmung ist aber auch, dass das gar nicht unbedingt ein höherer Rechtfertigungsdruck, sondern auch viel mehr Gesprächsbedarf, Fragen und Interesse hervorruft. Wir kriegen als Kurve Wustrow, wir arbeiten in Schulen, ganz viele Anfragen. Könnt ihr nicht was zu Krieg und Frieden machen? Wie können wir mit den Schülerinnen darüber sprechen? Was gibt's für Alternativen zu Gewalt? Wie können wir das anschaulich machen? Oder auch ja Mitglieder, Menschen aus unserem Umfeld anrufen und sagen, was habt ihr denn für Antworten und Gedanken? Gibt es noch was anderes, andere Perspektiven als das, was ich in der Zeitung lese?
Ja, spannend. Also im Gegenteil, eher ein viel positiverer Zugehen auf euch, weil ihr euch schon so lange mit diesen Themen beschäftigt.
Ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall. Also kritische Anfragen gibt es natürlich auch, aber das ist ja auch nicht schlecht. Interesse und Diskurs ist ja erstmal gut.
Erlebst du das auch so, Irene?
Ja und nein. Also ich habe den Eindruck, dass gerade durch den Krieg in der Ukraine oder auch eine gefühlte große Bedrohungslage der Fokus sehr stark ist auf Aufrüstung, auf Sicherheit, auf vielleicht bezugnehmend auf eure vorhergehende Folge, auf dieses Thema Macht. Und wer kann da jetzt einfach mal Stillstand, Waffenstillstand herbeiführen und mehr aus dem Blick gerät, was braucht es eigentlich alles auch noch und die Menschen auch aus dem Blick geraten, die da an den Grassroots und in den Friedensprojekten in einer unglaublichen Situation ganz viel leisten. Und ich habe schon den Eindruck, dass, wenn wir uns jetzt anschauen, wo gehen beispielsweise öffentliche Mittel hin, es da mehr Erklärungsbedarfe gibt. Ich weiß nicht, ob ich es Rechtfertigungsdruck nennen würde, aber immer mehr Bedarf, noch besser zu erklären, was ist denn die Wirkung des Ganzen? Und auch, ja, ein starker Fokus auf die Gewaltakteure und weniger auf die Friedensakteure und auch weniger auf die Menschen, die in diesen Kontexten leben und auch ja wirklich tatsächlich, wenn wir uns unsere Partner anschauen, unglaublich viel bewirken in sehr schwierigen Kontexten.
Es sei interessant, dass einerseits gesagt wird, also in der letzten Folge, für seinen ganz konkreten, massiven Völkerrechtsbruch oder für so einen Angriff braucht man tatsächlich irgendwie einen Akteur, der da momentanen Stopp irgendwie bewirken kann. Aber so die ganze Aufbauarbeit hängt dann natürlich von ganz anderen Akteuren ab. Und Friedensarbeit, also auch so, wie ich sie zumindest gelebt habe, ist ja auch dieses Präventive, ne, was du auch, Anja, sagst, was so undankbar ist, weil man es einfach immer, man kann nicht präsentieren, was ja nicht passiert ist, ja, oder man kann es versuchen, aber es ist nicht so schlagzeilenwirksam, wie zu sagen, so, ja, da hat es jetzt geknallt. Und wenn der Knall halt ausbleibt, ist es eigentlich ein Erfolg. Gibt es die Tendenz jetzt auch, dass Budgetkürzungen anstehen?
Von der Wahrnehmung her, die Anja kann da auch nochmal aus ihrer Perspektive was sagen, es ist so, dass insgesamt die internationale Zusammenarbeit und eben die Entwicklungszusammenarbeit, in deren Feld wir uns ja bewegen, unter einem hohen Druck steht, Wirkungen darzustellen und da auch Kürzungen insgesamt stattfinden, einfach im Bundeshaushalt. Und dass innerhalb dessen für den zivilen Friedensdienst relativ wenig an Kürzungen umgesetzt wurde. Insgesamt gucken wir aber auf dieses Feld natürlich mit Sorge, auf dieses Feld der internationalen Zusammenarbeit. was ja durchaus, wie man auch gut nachlesen kann, unter einem hohen Finanzdruck steht jetzt in Deutschland.
Was auch aus friedenspolitischer Sicht ein sehr problematisches Signal ist, wäre meine Wahrnehmung dazu, weil es eben darum geht, ja auch ein Stück weit globale Verantwortung zurückzufahren und ein Bild auf, wir behalten unsere Ressourcen lieber hier bei uns. Wir sind aber ja Teil einer verflochtenen Weltgemeinschaft. Wir teilen diesen Planeten. Das ist ja eine Realität, mit der wir alle leben. Da kommt man auch nicht raus. Und es ist eine Investition ja in unser aller Zukunft, sich auch in diesem vernetzten Leben zu verorten für Frieden, Klimagerechtigkeit etc. Also das ist ein sehr problematisches Signal. Aber wie gesagt, mit dem zivilen Friedensdienst sind wir bisher ganz gut aufgestellt, was auch zeigen könnte, dass vielleicht auch gerade in diesen Zeiten die Relevanz des Themas der Friedensarbeit dann auch mit nicht militärischen Mitteln auch gesehen wird.
Inwiefern denn vielleicht? Also was hat denn Frieden in euren Augen auch mit Sicherheit zu tun, unabhängig von jetzt Waffensystemen und militärischen Mitteln?
Ja, ich würde sagen, ohne Frieden gibt es keine Sicherheit und gleichzeitig ohne Sicherheit keinen Frieden. Also das hängt ja miteinander zusammen und Frieden ist ein Grundbaustein dafür, dass überhaupt wir uns auch sicher fühlen können. Und wenn man jetzt guckt in Zeiten von, wir setzen uns jetzt ein für Sicherheit, warum brauchen wir dann jetzt gerade Friedensarbeit, würde ich mich tatsächlich beziehen auf den Begriff auch der Friedensfähigkeit und des Umgangs mit Gewalt. Also da, wo Unsicherheit herrscht und Gewalt herrscht, sind die Folgen fatal für die Gesellschaft und für die Menschen. Und da damit umzugehen, um überhaupt friedensfähig zu bleiben und Friedensfähigkeit aufzubauen, ist total wichtig. Also beispielsweise jetzt in der Ukraine, wenn Menschen, auch Veteraninnen aus dem Krieg zurückkommen, schwer traumatisiert oder Menschen ihre Angehörigen verlieren im Krieg, ist es ja total wichtig, dass Projekte da sind, Menschen da sind, die helfen, damit so einen Umgang zu finden, dass die Gesellschaft an sich trotzdem friedensfähig bleibt und diese Gewalt und die Folgen der Gewalt diese Basis für den Frieden nicht zerstören. Und insofern ist es, gerade wenn es um Sicherheit geht, total wichtig, den Frieden nicht aus dem Blick zu verlieren.
Also so eine Solidarität miteinander, ein Zusammenhalt ist ein großer Baustein auch für eine Sicherheit.
Genau, und den Umgang mit der Gewalt auch, also in der Solidarität miteinander, in der Mitmenschlichkeit, die Mitmenschlichkeit nicht zu verlieren bei aller Gewalt, die passiert, als Baustein, um überhaupt Frieden schaffen zu können.
Ich würde auch sagen, Frieden geht nicht ohne Sicherheit und Sicherheit geht nicht ohne Frieden. Und auch hier ist wieder öffentlich diskutiert, wird dann oft verkürzt und es wird nur auf Teilaspekte geschaut. Und wenn man schaut, was macht Menschen sicher, da kann die Sicherheit der Staatsgrenzen eine sehr große Rolle spielen. Wenn ich in einem repressiven Staat aber zum Beispiel lebe und die Gewalt auch staatlicherseits erlebe, dann helfen mir sichere Staatsgrenzen wenig. Also der Begriff der menschlichen Sicherheit, mit dem wir auch arbeiten im zivilen Friedensdienst, versucht es auch zu umschreiben. Also da gehört zum einen dazu, kann ich meine Grundbedürfnisse decken? Bin ich in meinem täglichen Leben sicher vor Gewalt? Und dann mit Friedensperspektive geschaut oder wenn man auf unser Instrumentarium schaut, Sicherheit kann ich nicht nur herstellen durch Abschreckung, sondern zum Beispiel auch durch das Knüpfen von wechselseitigen Beziehungen mit gegenseitigen Interessen, sodass es quasi ein gemeinsames Interesse ist, einander nicht zu schaden. Da hat man auch Möglichkeiten und das geht oft verloren, gerade wenn es große Nachrichten gibt, wenn schlimme Dinge passieren, geht dieser Blick oft verloren.
Ja, wie seht ihr, eigentlich habt ihr es schon beantwortet, aber warum seht ihr Friedensarbeit gerade in diesen Zeiten als besonders wertvoll an?
Ja, oder hat sie sich vielleicht auch nochmal in ihren Ansätzen ein bisschen verändert oder verschoben?
Ein spannendes Beispiel, was wir jetzt hatten, wo ich vielleicht sagen würde, das ist nicht unbedingt eine Verschiebung, aber wo besondere oder bestimmte Ansätze der Friedensarbeit auch besonders relevant werden, ist zum Beispiel die Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen oder Kriegsverbrechen, wo wir sagen, okay, in einem fortwährenden akuten Konflikt ist es eben besonders wichtig, dass es diese Kompetenz gibt, auch die Verbrechen jetzt schon zu dokumentieren, um dann später auch Gerechtigkeit oder einen Umgang mit diesen Folgen und überhaupt eine Transitional Justice möglich zu machen.
Übergangsjustiz.
Oder eben zu unterstützen. Übergangsjustiz, genau, danke.
Kam das aus einem bestimmten Land jetzt? Oder?
Das war tatsächlich ein Beispiel von der Kurve in der Ukraine, wo Partnerorganisationen sich dafür engagieren und auch diese Dokumentation, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zum Beispiel an den Internationalen Strafgerichtshof und an die lokalen Gerichtshöfe weitergeben, dass die dann vorliegen, die Information dazu, was passiert ist und was die Menschen erlebt haben. Was anderes ist natürlich die große Kompetenz im Umgang mit Traumatisierung und mit Gewalterfahrung, die ja sehr wichtig ist, um den Menschen überhaupt das Weiterleben zu ermöglichen, die auch bei den Partnern ohnehin schon da ist. Aber wo auch im zivilen Friedensdienst, wo wir merken, da sind ja viele Partnerorganisationen weltweit unterwegs in dem Feld der psychosozialen Begleitung, der Begleitung von Menschen mit Traumata, die sich dann auch gegenseitig stärken können und die auch voneinander lernen können, wo wir auch merken, da ist das auch unglaublich hilfreich, wenn Organisationen sich gegenseitig stärken in diesen Feldern oder gerade im Umgang mit Traumatisierung und mit Gewalterfahrung im Kriegskontext. Hm.
Ja, wirklich? Da können wir auf unser Ursprungsland von Jule und mir in Guatemala darauf hinweisen. Ja, da hatten wir Kollegen. Aber Anja, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte sagen, wie zerstörerisch und langfristig Folgen von Gewalt sind in Gesellschaften, gerät auch immer wieder schnell aus dem Blick. Also, dass das wirklich ein Preis ist, den man sich einkauft, wenn man diesen Weg geht, wenn man in der Situation ist, das zu entscheiden. Das ist ja auch nicht immer so. Aber ich habe ein Beispiel, das kommt jetzt gar nicht aus dem zivilen Friedensdienst. Ich war mal im Rahmen von einem Sommerurlaub in der Nähe von Verdun. Da gibt es ein Gebeinhaus, wo Gebeine von deutschen und französischen Soldaten liegen, die dort 2016 bis 18 auf dem Schlachtfeld gefallen sind.
1916 bis 18.
Was habe ich gesagt?
2000.
Okay, Entschuldigung.
Will ich mal nicht hoffen.
Nein, um Gottes Willen. Also, die Gebeine von Soldaten, die dort 1916 bis 18 gefallen sind und die teilweise immer noch jetzt mit den neuen DNA-Methoden identifiziert werden, mehr als 100 Jahre später. Und der erste Name eines deutschen Soldaten wurde dort 2014 eingraviert. Also in diesem Haus sind viele Namen der Soldaten eingraviert, die identifiziert werden konnten. Und erst 2014 war man so weit, dort einen deutschen Namen auch einzugravieren. Und das hat mir, als ich davor stand, da war ja noch ein zweiter Weltkrieg dazwischen, hat mir nochmal das wirklich anschaulich gemacht, wie langfristig diese Prozesse sind und solange sowas, solche Feindschaften, Kriegserfahrungen, Gewalt und Leid nicht aufgearbeitet wird, Opfer nicht gewürdigt werden, ist das ein Potenzial, das immer wieder mobilisiert werden kann, um zu spalten. Ich würde mal das ehemalige Jugoslawien, Serbien als Beispiel nehmen. Da gibt es ja gerade eine sehr lebendige Demokratiebewegung, getragen von jungen StudentInnen, die gegen ein undemokratisches Regime vorgeht. Das Regime zum Beispiel nutzt Nationalismus und eben auch diese Wunden, die Verluste aus den Jugoslawienkriegen, um Unterstützung zu mobilisieren. Und was sehr schön ist, wir hatten einen Vertreter unserer Partnerorganisation jetzt kürzlich hier und der hat gesagt, der geht selbst auch zu diesen Demonstrationen und hat gesagt, wir gehen da raus und wir sehen da die Menschen, die in unserem Peacebuilding, in unseren Friedenstrainings waren. Das heißt, die haben da relevante Dinge mitgenommen, die sie jetzt in diese Bewegung auch mit einbringen und hat als Beispiel dann auch genannt, bosniakische SerbInnen zum Beispiel sind ja auch eine Minderheit, die gerade in diesen nationalen Diskursen gar nicht erwünscht ist, sondern eher unsichtbar gemacht wird, ausgeschlossen wird und im Rahmen dieser Bewegung haben die Gespräche geführt, wo dann junge bosniakische, also muslimische SerbInnen gesagt haben, ja, das ist das erste Mal, dass ich mich hier irgendwie als Teil dieses Staates fühle, dass das hier wirklich meine Heimat sein könnte, für die ich kämpfe. Und das ist dann so ein kleines Beispiel, wie kann Friedensarbeit dazu beitragen, dass eben dann man eine Chance hat, in eine inklusivere Gesellschaft mit Beteiligung sich in diese Richtung zu entwickeln und eben nicht wieder abzurutschen in einen Nationalismus, wie eben andere Kräfte in der Gesellschaft sich wünschen.
Also für das Land kämpfen, nicht im militärischen Sinne.
Nicht im militärischen Sinne, im gewaltfreien Sinne in dem Fall.
Und also wie kann Friedensarbeit dazu beitragen? Das ist ja das eine. Aber das andere ist auch, wie können wir davon berichten und erzählen? Also wie können wir es präsent halten? Da sind wir wieder bei deinen Nicht-Schlagzeilen angelangt. Also wie, und ihr seid jetzt als Sprecherinnen auch hier, also Kommunikation ist sozusagen euer Feld. Wie muss über Friedensarbeit kommuniziert werden? Wie gelingt das?
Ja, ich glaube, wir brauchen aktuell viel mehr Mitmenschlichkeit, also viel mehr Menschlichkeit, menschliche Gesichter zu den Geschichten. Und gerade, wenn man sich aktuell die Medien anschaut, da ist ja viel, oder auch insgesamt ist vielleicht auch nicht nur aktuell, da ist viel Angst und viel Fokus auf Gewalt und wenig Fokus auf die Menschen. Das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt. Und ich denke, es ist sehr wichtig, die Hoffnungsgeschichten auch zu erzählen, weil wir brauchen alle Hoffnung und es gibt ganz viel, was passiert und ganz viele Dinge, wo sich Menschen einsetzen, wo nicht das große Weltgeschehen jetzt direkt beeinflusst wird, aber wofür die Menschen ganz konkret sich was verändert. Und diese Geschichten zu erzählen und wo auch sehr mutige Menschen sehr wichtige Dinge tun, sich begegnen in Zeiten, in denen eigentlich alle sagen, ihr könnt euch jetzt gerade nicht begegnen, weil das geht gerade nicht. Und die machen es einfach trotzdem. Das sind tolle Geschichten und auch wirklich mutmachende Menschen und deren Geschichten zu erzählen und dafür Formate zu finden. Und das ist auch das, was wir im zivilen Friedensdienst versuchen, da immer wieder derartige Inhalte reinzuspeisen und hoffen, dass der Algorithmus das dann auch rausfiltert, um quasi dann Gegengewicht zu setzen zur Hoffnungslosigkeit und zur Angst und Menschen Mut zu machen, sich einzusetzen.
Anja, willst du noch? Alles gut abgehandelt.
Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Wir liefern Geschichten mit Beispielen, die es hoffentlich erlebbar und erfahrbar und ein bisschen greifbar machen, was ist Frieden und Friedensarbeit, und sind dann angewiesen, dass die auch Gehör finden und Resonanz finden in auch einer Medienlandschaft, die leider halt von anderen Dingen häufig lebt. Das ist eine Herausforderung, an der wir fortlaufend arbeiten und arbeiten müssen, da sichtbar zu sein.
Irene, du hattest gerade erwähnt, Geschichten voller Hoffnung. Was gibt euch denn Hoffnung für eine friedliche Entwicklung in diesen Zeiten?
Damit wären wir auch schon bei unserer Abschlussfrage sozusagen. Wir wollen gern mit einem positiven Ausblick enden.
Mir geben immer wieder unsere Partner Organisationen und die Menschen, die dort arbeiten, Hoffnung, dass, egal wie verzweifelt die Situation ist, sich immer Menschen finden, die sagen, und trotzdem setzen wir auf Gemeinsamkeit, trotzdem strecken wir die Hand aus, einfach auf der irgendwie auch einfachen Erkenntnis, wir wollen hier alle leben, wir können nur gemeinsam eine Zukunft haben und deswegen arbeiten wir jetzt gemeinsam daran. Und
hast du ein konkretes Beispiel vor Augen?
Sudan zum Beispiel. Wir haben ja alle die fürchterlichen Nachrichten aus Darfur gehört, die Massaker, die gerade stattgefunden haben. Und ein paar Tage später habe ich in meinem Signal-Postfach dann eine Nachricht gehabt von den Partnerfrauen dort vor Ort. Es gibt noch Frauen von unserer Partnerorganisation, die dort auch in Darfur arbeiten. Wir haben einen Workshop gemacht und dann haben sie ein paar Bilder geschickt, wie sie da zusammensitzen. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, die erleben solche Dinge, die überleben solche Dinge und dann gucken sie, wie können wir zusammenkommen, wie können wir nach vorne denken, was können wir tun. Das gibt mir Hoffnung.
Irene, was gibt dir Hoffnung?
Neben den Partnern gibt mir Hoffnung auch die Fachkräfte, die mit dem zivilen Friedensdienst sagen, wir gehen raus, wir gehen in diese Kontexte, also wir gehen in die Ukraine, weil uns das wichtig ist, da bei den Menschen zu sein, oder wir gehen in den Südsudan oder jetzt auch beispielsweise unsere Koordinatorin in den großen Seen, die in Bujumbura ist und die M23 ist jetzt in Uvira quasi an der Grenze im Kongo angekommen und sie bleibt aber da und sagt, es ist mir wichtig, hier bei den Partnern zu sein. Und klar, Sicherheitsmanagement und ich kümmere mich und bin abgesichert und bin da sehr aware. Aber lauter Menschen, die sagen, das ist uns wichtig genug, wir wollen an der Seite von den Menschen sein. Und wir wissen, dass das schwierig ist und wir gehen da auch durch einige Schwierigkeiten. Aber das ist wichtig. Und auch die Partner, die dann sagen, was ihnen das auch gibt, zu sehen, das sind Menschen, die kommen nicht nur aus Deutschland mal her und leben dann hier im Hotel, sondern die sind wirklich bei uns und leben bei uns und stehen auch die schwierigen Situationen mit uns durch. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, was da auch alles entsteht im Miteinander und in der Beziehung, wo ich denke, das ist doch ja auch gelebte globale Community, die sich gegenseitig unterstützt und irgendwie das, was wir uns so wünschen, wenn wir dran denken, was könnte Frieden denn sein?
Ja, die Solidarität der Völker, nee, die Zärtlichkeit der Völker, Solidarität, ein alter lateinamerikanischer Spruch. Aber Dankeschön für diesen, ja, hoffnungsvollen Ausblick. Vielen Dank für eure Anwesenheit, für euer Gespräch heute.
Vielen herzlichen Dank.
Danke euch.
Danke euch für die Einladung.
Gut.
Hat Spaß gemacht.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.